NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Juni 1968. Der Baubeginn des neuen Elbtunnels in Hamburg.
Raketen mit kleinen Fallschirmen, an denen Hamburger Flaggen hingen, schossen in den Himmel und sanken langsam wieder herunter, als Bundesverkehrsminister Lever heute Morgen hier in Neumühlen eintraf. Und dann begann die wohl spektakulärste Eröffnung einer Baustelle, die es in und um Hamburg überhaupt je gegeben hat. Es war der erste Ramschlag zum Bau des neuen Elbtunnels der westlichen Autobahnumgehung Hamburgs.
Die Baubehörde hat damals eine breite Informationspolitik gemacht. Da waren Tausende von Leuten in der Baracke unten am Elbhang und haben sich in Neumühlen informiert, wie das gebaut wird. Das hat die Identifikation mit diesem Bauwerk sehr stark gemacht.
Jürgen Bönig war 15, als die Arbeiten an den drei Röhren des neuen Elbtunnels begannen. Mit leuchtenden Augen erzählt der Technikhistoriker, wie er damals als Schüler am Elbufer in Neumühlen den Bau beobachtet hat. Ein Wunderwerk der Technik, bei dem 3,5 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt und 270.000 Kubikmeter Stahlbeton verbaut worden sind. Damit hätte man das Kolosseum in Rom 12 Meter hoch auffüllen können, schrieb der Spiegel im Mai 1968.
Auf der Tribüne saß man in Neumühlen. Das war nicht irgendwie weit ab, sondern man hat mitgekriegt, das geht jetzt vor.
Auch wer diesen Tunnel überhaupt nie benutzen wird, wird seine positiven Wirkungen spüren. Denn der Tunnel wird zusammen mit der westlichen Umgehung den innerstädtischen Verkehr erheblich entlasten.
So schwor Bürgermeister Hans-Ulrich Klose damals die Bevölkerung auf das Großprojekt ein.
Es kehrt mehr Lebensqualität in Bereiche zurück, aus denen sie durch das Auto vertrieben worden ist.
Durchschnittlich 110.000 Fahrzeuge quälten sich täglich über die Elbbrücken. Der gesamte Nord-Süd-Verkehr verstopfte die Straßen Hamburgs. Eine andere Möglichkeit, den Strom zu passieren, gab es Ende der 60er Jahre für den Autoverkehr nicht. Den alten Elbtunnel konnten zwar auch Pkw durchqueren, aber sie mussten erst umständlich mit einem Fahrstuhl herabgelassen werden. Als man den Bau Anfang des 20. Jahrhunderts plante, war nicht absehbar, dass sich das Auto einmal zu einem Massentransportmittel entwickeln würde. Damals ging es in erster Linie um die Beschäftigten der Hafenwirtschaft, die jeden Tag zu Tausenden in die Werften und Fabriken am Südufer der Elbe strömten.
Meine Oma hat da gearbeitet und meine Schwester hat bei Blum und Voss hinterher gearbeitet. Was da für Menschen drin waren in dem Tunnel, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Bei Blum und Voss haben 30.000 Menschen gearbeitet. Ne? Die müssen da erstmal rüber.
Beim neuen Elbtunnel, wie er in Abgrenzung zu dem 1911 vollendeten Bauwerk heißt, setzten die Planer ausschließlich auf das Auto. Es ging um einen schnelleren und bequemeren Reise- und Güterverkehr über die Straße. Und dafür musste nicht nur die Elbe unterquert, dafür mussten auch Flächen geopfert und Stadtteile verändert und umgebaut werden. Denn die Zufahrt über die drei Röhren sollte über Rampen erfolgen. Das Tunnelstück direkt unter der Elbe bestand aus 8 Fußballfeld großen, tonnenschweren Betonkästen, die man in einem leergepumpten Hafenbecken vorgefertigt hatte. Diese wurden dann nacheinander auf den Fluss geschleppt, abgesenkt und in eine vorher dafür ausgebaggerte Rinne verlegt, erklärt Jürgen Bönig.
Damals war der Schiffsverkehr auf der Elbe nicht so groß wie jetzt, auch nicht so ein Tiefgang. Und das Spektakulärste und Schwierigste war, während des Stillwassers die Dinge abzusenken und dann so zu unterfüttern, dass sie kraftschlüssig auf dem Elbgrund lagen.
Der alte Tunnel führt direkt auf einer Strecke von gut 400 Metern unter der Elbe hindurch. Aber man gelangt nur über Treppen und Fahrstühle hinab. Der neue, als Autobahn konzipierte Tunnel musste schräg angelegt werden. Er ist deshalb insgesamt mehr als 3 Kilometer lang.
Damit man nicht solche Steigungen hat, damit man auf der Strecke langsam runterkommt und wieder rauf. Wenn man das richtig quer gemacht hat, dann wäre es ein richtig steiler Hang gewesen.
Wir sind mit unserem Mikrofon in die Unterwelt Hamburgs hinabgestiegen. Bis zu 50 Meter unter dem Elbhang von Othmarschen frisst sich die größte Schildvortriebsmaschine der Welt durch eiszeitliche Erdschichten, durch Mergel, Sand und Glimmerton. 1100 Meter sind in mühevoller Arbeit zurückgelegt und es geht jetzt um die letzten 20 Meter.
Bei diesem Bauabschnitt fräste sich Maulwurf Otto, wie die Schildvortriebsmaschine liebevoll genannt wurde, von einer Grube am Elbufer aus 40 Meter unter der berühmten Hamburger Elbchaussee hindurch Richtung Norden.
Man muss auch sagen, dass es keine Tunnelbohrmaschine gab zu dem Zeitpunkt, die das bewältigen könnte, sondern das gab nur das Schild und da drin waren so kleine Bagger.
In Othmarschen erfolgte der Weiterbau der Autobahn dann offen und durchtrennte mehrere damals zum Teil noch sehr dörflich geprägte Stadtteile.
Und dann ist das Gefüge der Straßen, wo du gehen konntest, ist einfach weg und du findest dich nicht mehr zurecht, weil dieser Einschnitt, dieser riesen Einschnitt da ist. Und da waren früher eben Wiesen und Bauernhöfe.
Auf der Autobahn nachts um halb eins, ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz, ohne Warnblinklicht, alle Scheiben dicht, auf der Autobahn nachts um halb eins.
Zu der Zeit, als der Elbtunnel gebaut wurde, war ich gerade Betonbauerlehrling bei der damals großen Firma Hammers.
Mike Krüger, der bekannte Schauspieler, Sänger und Komiker. Als junger Betonbauerlehrling aber hatte er wenig zu lachen.
Ich war mit meinem Kumpel Olli beschäftigt an der Fußgängerbrücke, der ersten vor dem Elbtunnel. Und da haben wir sozusagen den ganzen Tag von morgens bis abends Eisenmatten zusammengebunden. Also sind dann abends gebückt ins Auto gestiegen und haben gesagt, das war wieder ein schöner Tag heute.
Der Bau des neuen Elbtunnels war eine Herausforderung für die Ingenieure und Arbeiter, aber auch für die Bewohner der betroffenen Stadtteile, wie Senator Rolf Bialas bei der Einweihung 6,5 Jahre später hervorhob.
Bei all diesen Bürgern möchte ich mich recht herzlich für ihr Verständnis und ihre Geduld bedanken. Sie waren oft nicht nur durch Baulärm und Verkehrsumleitungen beeinträchtigt, sondern sie mussten in einigen Fällen für viele Monate ihre Häuser räumen, weil sie vom Einsturz bedroht waren.
Denn das Grundwasser musste abgesenkt werden und Maulwurf Otto hatte starke Erschütterungen ausgelöst. Trotz dieser Probleme dauerte der komplizierte Bau nur 1,5 Jahre länger als vorgesehen. Auch die Kosten hielten sich mit 500 Millionen Mark noch im Rahmen. Man hatte sie vorher auf 380 Millionen Mark geschätzt. Im Vergleich zu heutigen Großprojekten blieben Skandale aus. Wahrscheinlich, weil in der zuständigen Behörde damals noch Fachleute mit Bauerfahrungen arbeiteten, die mit den ausführenden Firmen direkt verhandeln konnten, vermutet Jürgen Böhnig.
Das war nicht so, dass sie gesagt haben, wir schreiben das aus und dann machen die anderen das, sondern das waren Mitarbeiter der Baubehörde.
Am zweiten Weihnachtstag 1974 war es dann endlich soweit. Aber bevor der neue Elbtunnel für den Verkehr freigegeben wurde, durften die Bürger ihn besichtigen und feiern. Mit viel Musik, Kinderkarussell und Würstchenbuden, Erbsensuppe und Tunnelbier. Spielmannszüge marschierten durch die Röhren, die Polizei kam hoch zu Ross und die Besucher unternahmen Spaziergänge unter der Elbe.
Ich finde, es ist stinklangweilig und eine Zumutung hier.
Ein Königreich für ein Pferd, ne?
Ist es zu viel zu laufen?
Ja, mit 72 Jahren.
Wir haben gemogelt. Wir sind da durchgegangen und hier wieder zurück. Das schaffen wir nicht mehr.
Wir haben ja auch noch ein Baby dabei, ne?
Wir wollen nur unsere Weihnachtsgans ablaufen.
So kann es gehen. Der rund 3 Kilometer lange Fußmarsch war dann doch vielen zu beschwerlich. Aber gefeiert wurde trotzdem. 5 Tage dauerte das Tunnelfest und 600.000 Besucher nahmen daran teil.
Die TPZ hört.
Hier sieht man eben sehr schön den Tunnelbetrieb Hamburg mit den Technikern. In der Mitte sitzt die Feuerwehr Hamburg, der Koordinator. Auf der rechten Seite sitzt die Polizei. Die hat eine überwachende Aufgabe für den Verkehrsraum.
Fachbereichsleiter André Pockendorf steht vor der Tunnelbetriebsanlage in Hamburg-Othmarschen, einem verglasten Raum mit Dutzenden von Monitoren, den Besucher gern mit der Schaltzentrale von Raumschiff Enterprise vergleichen. Jede Röhre wird von 16 Kameras überwacht.
Man sieht jetzt in der dritten Röhre ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Auf 1,13 steht der Verkehr. Also das ist sehr zögerlich, sehr schleppend. Aber das hängt auch ein bisschen vom Fahrverhalten der Menschen ab. Eigentlich gibt es dort keinen Grund, dass sich das so in den Tunnel staut. Oder es ist auch so, dass Menschen wirklich ein schlechtes Fahrverhalten haben. Durch das Gefälle, durch die Steigung. Naja, manche träumen vielleicht auch ein bisschen, dann sind noch Menschen bei, die das nicht so drauf haben. Naja, so eine Mischung aus allem eigentlich.
Damit hatte bei der Planung des Elbtunnels niemand gerechnet. Viele Autofahrer treten reflexhaft auf die Bremse und unterschreiten die zugelassene Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Sie haben das Gefühl, sich in ein dunkles Nichts zu begeben, weil sie das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen und reagieren mit erhöhtem Puls, Beklemmungen und mitunter sogar mit Angststörungen.
Wir haben auch schon mal eine Frau hier im Haus gehabt, die wurde psychologisch betreut. Wir sperren ja nachts immer eine Röhre. Dann haben wir diese Frau mit unserem Betriebsfahrzeug durchgefahren und dann kriegten wir nach einem halben Jahr Bescheid, sie fährt jetzt durch den Tunnel und sie schafft es.
Zwei Feuerwachen stehen bereit, die innerhalb von wenigen Minuten mit ihren Löschfahrzeugen am Brandort sein können. Gefährlich aber sei nicht die Hitze, erklärt André Poggendorf, denn niemand laufe sehenden Auges ins Feuer. Gefährlich sei die Rauchentwicklung, die Menschen würden ersticken. Deshalb müsse bei Bränden sofort per Lautsprecher die Evakuierung der Verkehrsteilnehmer eingeleitet werden.
Das Schlimme ist nur, das wird sehr schleppend bis sehr zögerlich umgesetzt. Und das stellt für diese Menschen eigentlich die Gefahr dar. Wenn die Tunnelleitzentrale sagt, verlassen Sie Ihr Fahrzeuge, bewegen Sie sich in einen Fluchttunnel, solle man es auch bitte sofort tun.
Jede Elbtunnelröhre verfügt über ein Belüftungssystem. Dafür wurden schmucklose Gebäude gebaut, die jeweils mit einem Riesenventilator ausgestattet sind, der bei Bedarf Frischluft ansaugt und diese nach unten in die Röhren hineinschiebt.
Wenn ein bestimmter Bereich von den Messwerten erreicht ist, dann läuft das automatisch, das Programm.
Rund 60 Mitarbeiter sorgen für den reibungslosen Ablauf des Tunnelbetriebs. Trotzdem kommt es immer wieder zu Störungen durch Verkehrsunfälle, Autopannen, das Auslösen der Höhenkontrolle oder Feuer. Auch Tiere haben sich schon einmal in den Tunnel verirrt.
Im letzten Jahr war ein Kleintransporter mit zwei Jungrindern drin. Wir hatten zu dem Zeitpunkt die erste Röhre in der Baumaßnahme. Die Rindviecher hatten nichts Besseres zu tun als raus und gingen in die Baumstelle rein und sind durch die ganze Röhre getrappt. Und Polizei, Tunnelbetrieb und Feuerwehr waren in hoher Action und Alarmbereitschaft, die Viecher wieder einzufangen.
Der neue Elbtunnel sollte ja eigentlich den Verkehr an Hamburg vorbeiführen. Und dadurch, dass er Gebiete zugänglich gemacht hat in einer Fahrt von einer Stunde, die vorher nicht so zugänglich waren, das heißt, jenseits der Elbe haben die Leute gesiedelt, sodass praktisch 90% des Verkehrs heute innerstädtischer Verkehr ist, statt Vorbeiverkehr an der Stadt.
Mehr Lebensqualität durch weniger Durchgangsverkehr in der Stadt, hatte Bürgermeister Hans-Ulrich Klose den Hamburgern versprochen, als die Bauarbeiten zum neuen Elbtunnel heute vor 50 Jahren begannen. Hamburg wäre damit gewappnet für die Zukunft, hieß es. Ein Irrtum, wie sich schon wenige Jahre nach Fertigstellung herausstellte, denn der Pendlerverkehr nahm zu, erklärt der Technikhistoriker Jürgen Bönig.
Diese Frage, was bedeutet ein Tunnel ökonomisch und in der Verteilung in der Stadt, das haben die damals so nicht gesehen, hat aber zur Folge gehabt, dass die Kapazität viel schneller erschöpft war und 20 Jahre später sie anfangen mussten, die vierte Elbtunnelröhre zu bauen. Dann allerdings in einem Verfahren, das eine Tunnelbohrmaschine zum ersten Mal ausprobiert worden ist.
2002 feierten die Hamburger die Eröffnung der vierten Elbtunnelröhre. Trude, die größte Tunnelbohrmaschine der Welt, steht heute auf dem Hof des Museums der Arbeit. Aber auch mit der achtspurigen Autobahn unter der Elbe war das Problem nicht gelöst und ist es bis heute nicht. Viele Menschen arbeiten in Hamburg, leben aber außerhalb. Die Mietpreisentwicklung verstärkt diesen Trend.
A7 Hamburg Richtung Flensburg. Im Elbtunnel ist eine Röhre nach einem Unfall gesperrt. Dadurch im Augenblick Stau. Bitte Vorsicht.
Für André Poggendorf und seine Leute bedeutet das, in der Tunnelzentrale herrscht Hochbetrieb.
Es ist spannend, wenn etwas passiert, dann müssen wir unter Beweis stellen, dass wir unseren Job beherrschen. Es ist nicht so mit einer Standardbehörde zu vergleichen.
Routine gibt es hier kaum. Im Elbtunnel ist immer etwas los.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an den Baubeginn des neuen Elbtunnels in Hamburg heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.